Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 23. März. Heute geht's bei uns um Folgendes. Was passiert mit der Kriminalität, wenn plötzlich die ganze Schweiz im Lockdown ist?
Knapp eine Viertelmillion Notrufe entgegengenommen. Und diese Notrufnummern generierten mehr als 280 Einsätze pro Tag oder anders gesagt 12 Einsätze pro Stunde.
Gestern präsentierte die Kantonspolizei Bern die Kriminalstatistik vom letzten Jahr. Und immer wieder gibt es Schilderungen über gewaltsame Pushbacks an den europäischen Außengrenzen.
Man hat Zeugnisse von verdrehten Armen, blauen Flecken an Rücken, an Beinen. Es gibt auch Brüche, Verbrennungen. Es ist von sexuellen Übergriffen die Rede. Es werden ihnen das Geld abgenommen, die Handys kaputt gemacht. Also das Spektrum ist recht breit und die Schilderungen wiederholen sich.
Wir sprechen über die zermürbende Situation an der bosnisch-kroatischen EU-Grenze. An Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Festivalsaison endet, bevor sie begonnen hat. Gestern gab das Berner Gurtenfestival bekannt, dieses Jahr definitiv kein Festival durchzuführen. Auch das Open Air St. Gallen und das Greenfield finden nicht statt. Die Veranstaltenden begründen ihren Entscheid mit der fehlenden Planungssicherheit. Die Festivals entsprechend den Corona-Vorgaben zu verkleinern, komme deshalb auch nicht in Frage. Andrea Gmür tritt als Fraktionspräsidentin der Mitte zurück, kaum ein Jahr nachdem sie die Kampfwahl gewonnen hatte. Die Luzernerin selber sagt, sie wolle sich stärker auf ihr Amt als Ständerätin konzentrieren. Gmür war fraktionsintern umstritten und bekundete Mühe, die neue Mitte-Partei nach der Fusion zu einen, so SRF. Auch mit Mitte-Präsident Gerhard Pfister hatte sie das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne. Die Mitte ist derzeit in einem schwierigen Findungsprozess und tritt in vielen Fragen alles andere als geeint auf. Die Suche nach der Nachfolge von Gmür beginnt in den nächsten Tagen. Noch fast nie gab es so viele Beschwerden gegen die Berichterstattung in Radio und Fernsehen wie im Corona-Jahr 2020. Die Beschwerdestelle für Radio und Fernsehen UBI behandelte insgesamt 43 Beschwerden. Fast alle richteten sich gegen Informationssendungen. Thematisch ging es laut UBI viel um Corona, aber auch zum Beispiel um die Seenotrettung oder den Klimawandel. In 5 der 43 Fälle hat die UBI die Rechtsverletzung bestätigt. Die EU-AußenministerInnen haben eine Kehrtwende in der China-Politik beschlossen. Gestern verhängten sie Sanktionen gegen Einzelpersonen in China zum ersten Mal seit über 30 Jahren. Grund sind die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der UigurInnen. China reagierte prompt mit Gegensanktionen gegen einzelne Institutionen und EU-PolitikerInnen. Laut SRF verdeutlichen die China-Sanktionen die neue außenpolitische Strategie der EU. Sie wolle international stärker als geschlossener Machtblock und Verteidigerin der Menschenrechte wahrgenommen werden. Bereits im Herbst hatte die EU Sanktionen gegen Personen in Belarus und Russland beschlossen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es sonnig. Trotz anhaltender Biese steigen die Temperaturen auf 14 Grad. Der Donnerstag beginnt sonnig, am Nachmittag ziehen Wolken auf und es beginnt zu regnen bei maximal 14 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gestern präsentierte die Kantonspolizei Bern die Kriminalstatistik vom letzten Jahr. 2020 weist die polizeiliche Kriminalstatistik etwas mehr Straftaten aus als im Vorjahr. Zugenommen haben vor allem die Gewaltdelikte und die rapportierten Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Hingegen wurde im Bereich der Delikte gegen das Vermögen, insbesondere bei den Diebstählen, eine Abnahme registriert. Wie zeigte sich die Corona-Pandemie bei der Polizeiarbeit? Noel Grosenbacher hat die Details.
Erstaunlicherweise waren mehr PolizistInnen im Einsatz als sonst, trotz der Anweisung, dass die Bevölkerung zu Hause bleiben sollte. Der Grund dafür sei die Zuständigkeit der Polizei für die Kontrolle der Einhaltung von angeordneten Massnahmen, so Polizeikommandant Dr. Stefan Blättler gestern an der Medienkonferenz der Kantonspolizei Bern. Er ist zufrieden mit der Polizeiarbeit während dem Lockdown im Frühling vor einem Jahr. Der Alltag habe sich für die Polizei stark verändert und es seien neue Herausforderungen dazugekommen.
Wir waren sehr stark gefordert, auch in Gebieten, für die wir ja nicht in erster Linie eine originäre Zuständigkeit haben. Die Kapo hat beispielsweise die Corona-Hotline des Kantons während mehreren Monaten betrieben und täglich die unterschiedlichsten Fragen der Bernerinnen und Berner rund um die Pandemie beantwortet. Wir engagierten uns beim Kontakttracing oder bei der Umsetzung der immer wieder ändernden verschiedenen Vorgaben und Schutzkonzepte.
Mehr Einsätze habe es auch an den Wochenenden gegeben. Es wurde viel demonstriert und es wurden vor allem auch mehr Demonstrierende verzeigt. Denn die Covid-19-Verordnung ließ Versammlungen im Kanton Bern nicht zu, trotzdem wurde immer wieder unbewilligt demonstriert.
Wir standen an zahlreichen Wochenenden im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die verordneten Corona-Maßnahmen im Einsatz. Das widerspiegelt sich dann wiederum auch statistisch. So hat beispielsweise auch die Zahl der Straftaten gegen die öffentliche Gewalt um 68% zugenommen. Und dies dürfte wiederum größtenteils im Zusammenhang mit den erwähnten Kundgebungen stehen, bei denen unter anderem Wegweisungen ausgesprochen werden mussten.
In einigen Bereichen der Kriminalität gab es aber auch einen deutlichen Rückgang durch das dauernde Zuhausebleiben. So etwa bei den Diebstählen und insbesondere bei den Einbruchdiebstählen.
Dies dürfte unter anderem damit zu erklären sein, dass sich im letzten Jahr aufgrund der verordneten Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus eben viele Bürgerinnen und Bürger vermehrt zu Hause aufgehalten haben. Zudem ist auch davon auszugehen, dass der Kriminaltourismus wegen der zeitweise geltenden Einreisebeschränkungen in vermindertem Ausmaß stattgefunden hat.
Einen deutlichen Anstieg von verzeichneten Delikten gab es im Bereich der häuslichen Gewalt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es über 40% mehr polizeiliche Interventionen wegen physischer und psychischer Gewalt zu Hause. Eine krasse Zunahme, sagt Polizeikommandant Dr. Stefan Blättler. Auf die Frage, was ihn am meisten erstaunt habe an der Polizeistatistik von letztem Jahr, antwortete er:
Die Entwicklung im Zusammenhang mit der häuslichen Gewalt, die natürlich vermutlich auch verschiedenste zusammenführende Gründe hat. Einerseits natürlich die Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, dass die Leute vermutlich vermehrt eben zu Hause sind und sich zu Hause aufhalten, verbunden mit der erhöhten Sensibilisierung der Bevölkerung zu dieser Fragestellung. Und dann kommen natürlich noch die Wirkungen mutmaßlicherweise des neuen Polizeigesetzes zum Tragen. Und das ist dann eben ein Zusammenspiel von verschiedenen Effekten, die dazu geführt hat, dass eben einerseits viel mehr Interventionen seitens der Polizei geleistet werden mussten. Und das hat sich dann auch entsprechend in den Anzeigen niedergeschlagen.
Das sagt Polizeikommandant Stefan Blättler. Gleich berichten wir hier in der Sendung über die Zustände an der EU-Außengrenze zwischen Bosnien und Kroatien. Erst gratulieren wir aber noch Damon Albarn zum Geburtstag. Bekannt wurde er in den 90ern mit seiner Band Blur. Nun kennt man ihn vor allem als Kopf hinter der Comicband Gorillaz. Hier sind sie mit Feel Good Inc. Shit.
chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Care Bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. And watch the way I navigate.
Rabe Info.
Die Festung Europa wird immer weiter ausgebaut. In den letzten Jahren hat sich das Budget der Grenzschutzagentur Frontex verfünffacht. Wir haben im Rabe Info mehrmals darüber berichtet. In der Grundrechtecharta der EU ist zwar ein klares Verbot der Zurückweisung festgehalten, doch das scheint an den EU-Außengrenzen keine Rolle zu spielen, zum Beispiel im Norden von Bosnien. Klaus Petrus ist freier Fotograf und Publizist. Erst gerade ist er aus Bosnien zurückgekehrt. Ich habe ihn gefragt, wie er die Situation vor Ort erlebt hat.
Also man geht davon aus, dass zurzeit etwa 10.000 Geflüchtete im Nordwesten von Bosnien sind, vor allem in der Nähe von Bihać oder dann auch im Grenzort, im bosnisch-kroatischen Grenzort Velika Kladuža. Es gibt auch Organisationen, die davon reden, dass es 12.000 Menschen sind und rund 8.000 sind in sogenannten offiziellen Lagern untergebracht, um Bihać oder halt weiter südlich. Und dann gibt es eben doch eine große Zahl von Leuten, die außerhalb der Camps leben, im sogenannten Dschungel. Muss man sich vielleicht so vorstellen, dass es verfallene Gebäude sind, wo die Leute versuchen unterzukommen, alte Fabriken. In Bihać selbst ist zum Beispiel ein altes Altersheim, das Tat und Wahrheit eine Ruine ist. Und die Leute versuchen, wie gesagt, dort Unterschlupf zu finden. Meistens sind das Orte ohne sanitäre Einrichtungen, da gibt es kein fließendes Wasser, es gibt keinen Strom, es gibt keine Toiletten. Und die Leute versuchen von diesen Orten aus dann auf eigene Faust die Grenze nach Kroatien zu überqueren.
Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass Sie Menschen getroffen haben, die schon 2 Jahre an dieser Grenze festhängen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Die Grenze zwischen Bosnien und Kroatien ist ja womöglich mehrere hundert Kilometer breit. Warum schaffen es diese Menschen nicht über die Grenze?
Also der eine Punkt ist ein topografischer Punkt, wenn man so will. Tatsächlich ist die Grenze sehr dicht bewaldet. Sie ist auch ziemlich hügelig. Es ist eine grüne Grenze. Es gibt kaum Zäune dort, die erbaut wurden, weder von kroatischer noch bosnischer Seite. Von so her könnte man sagen, es ist die Chance, drüber zu kommen, ist relativ hoch. Aber wie gesagt, das Gelände ist unwegsam. Und was man nicht vergessen darf, ein Großteil dieses Grenzgebietes auf bosnischer Seite ist nach wie vor vermint. Das ist in Anführungszeichen ein Erbe des Bosnienkrieges von den 1990er Jahren. Und das ist auch überall so ausgeschildert. Also es gibt überall Pläne, die darauf hinweisen, wo die Minen sind in etwa. und das sind entsprechend dann auch nicht geeignete Fluchtwege, respektive dann nimmt man ein großes Risiko auf sich, dass man dort auf eine Mine treten könnte. Das geschieht tatsächlich ab und zu, Geflüchtete, die auf diese Weise sterben. Das ist der topografische Aspekt. Der andere Aspekt ist, die Grenze Bosnien-Kroatien wird sehr gut bewacht von der kroatischen Grenzpolizei. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 6000 Grenzpolizistinnen auf kroatischer Seite bereitstehen und entsprechend die Grenze bewachen. Das ist eigentlich schon seit 2018 so. Damals hat sich die sogenannte Balkanroute eben vom Osten Serbien, Ungarn nach Westen verschoben, Bosnien, Kroatien, und seitdem gibt es dort eigentlich ein sehr großes Polizeiaufgebot, das versucht zu verhindern, dass die Geflüchteten eben auf eigene Faust, manchmal heißt es dann illegalerweise, über die Grenze treten.
Laut Genfer Flüchtlingskonvention ist es jedem Mensch erlaubt, in einem anderen Land Asyl zu beantragen. Solche Pushbacks durch die kroatische Polizei sind also illegal. Kommen sie trotzdem vor?
Ja, sie kommen ganz offensichtlich vor. Also zumindest gibt es inzwischen sehr, sehr, sehr viele Belege. Also viele NGOs, viele Netzwerke sammeln sogenannte Zeugnisse, Testimonials von Geflüchteten, die über die Grenze gekommen sind, dann von der kroatischen Grenzpolizei aufgegriffen wurden und über die Grenze nach Bosnien zurückgebracht wurden. Also diese Zeugnisse gibt es. Es wurde, glaube ich, im Dezember letzten Jahres gerade ein Handbuch der Pushbacks publiziert von solchen Netzwerken, die seit einigen Jahren diese Geschehnisse an den EU-Außengrenzen beobachten. Und die konnten, glaube ich, nachweisen, dass an die 12.000 Personen wirklich involviert waren. Und 60% dieser Pushbacks, dieser Zurückführungen, wenn man so will, verlaufen offenbar gewaltsam.
Gewaltsam, was heißt das konkret?
Gemäß Zeugnissen ist das Spektrum der Gewalt, die da angewendet wird, recht breit. Es werden Geflüchtete verletzt an Armen und Beinen. Also man hat Zeugnisse von verdrehten Armen, blauen Flecken an Rücken, an Beinen. Es gibt auch Brüche, Verbrennungen. Es ist von sexuellen Übergriffen die Rede. Es werden ihnen das Geld abgenommen, die Handys kaputt gemacht. Also das Spektrum ist recht breit und die Schilderungen wiederholen sich. Und zwar jetzt über Jahre hinweg. Also ich habe das auch noch erlebt, als ich oft in Serbien, Ungarn war, an dieser Grenze 2016, 2017. Auch dort gab es diese Berichte über gewaltsame Pushbacks der ungarischen Grenzpolizei und auch dort waren die Verletzungen von einem ähnlichen Typus. Die Regierung, damals die ungarische, jetzt die kroatische, weist das zurück, also die Vorwürfe gewaltsamer Pushbacks. Es ist von haltlosen Behauptungen die Rede oder auch davon, dass die Geflüchteten sich das alles nur ausdenken oder sich die Verletzungen sogar selbst zufügen.
Sie haben gesagt, dass in Kroatien an der Grenze zu Bosnien rund 6000 PolizistInnen diese Grenzen schützen. Sind die im Auftrag der EU dort?
Zumindest wird Kroatien natürlich von der EU finanziert in puncto Grenzschutz. Das sind, glaube ich, 6,8 Millionen Euro pro Jahr. Also da fließt Geld. Natürlich, das kennt man inzwischen, fließt auch Geld in die Grenzschutzagentur Frontex. Das sind da dann Milliarden von Euro. Also es ist in der Tat so, dass die EU ein relativ großes Interesse nach wie vor hat, dass die EU-Außengrenzen sehr gut geschützt werden. Und Kroatien kommt dem nach, sicher auch aus eigennützigen Überlegungen heraus. Denn Kroatien ist zwar Teil der EU, aber gehört nicht zum Schengen-Raum. Und umso mehr möchte Kroatien eben auch der EU gegenüber zeigen, dass es in der Lage ist, diese Grenzen sehr effektiv zu schützen. Ob diese Art von Politik effektiv ist, daran lässt sich allerdings zweifeln, denn es ist ja nicht so, dass aufgrund dieses sehr stark ausgebauten Grenzschutzes niemand mehr käme. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahlen zeigen in eine andere Richtung. Es kommen immer noch Geflüchtete. Und die wollen es versuchen, über die Grenze zu kommen, ungeachtet dessen, wie stark diese EU Außengrenzen dann geschützt werden.
Die Geschichten sind bekannt, die Geschichten von gefährlichen Überfahrten, zum Beispiel von der Türkei nach Griechenland, über die schlimmen Zustände in griechischen Camps oder auch über die Zustände auf der Balkanroute. Warum versuchen immer noch Leute in die EU zu kommen oder anders gefragt, warum geben sie nicht auf und drehen um, wenn sie auf so vielen Strecken von ihrer Fluchtroute auf so viel Widerstand stoßen?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage. Da gibt es viele Antworten darauf. Eine ist ziemlich simpel. Es gelingt ja ganz offensichtlich immer wieder Leuten, über die Grenze zu kommen. Da gibt es entsprechend dann auch sogenannte, in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichten, die unter den Geflüchteten auch herumgereicht werden. Der andere Punkt ist, und das ist genauso offenkundig, der Leidensdruck der Leute in ihren eigenen Ländern ist offenbar in aller Regel so hoch, dass sie das Risiko auf sich nehmen, nach wie vor. Vielleicht teilweise auch in Unkenntnis der tatsächlichen Situation vor der EU-Außengrenze. Nicht alle wissen, was sie da erwartet, wenn sie außerhalb von Kabul sich auf den Weg machen. Und dann zum Dritten ist es auch so, jedenfalls das höre ich immer wieder, dass die Option zurückzukehren eigentlich gar nicht gegeben ist und teilweise auch aus sozialen Gründen. Also etliche der Leute, die auf der Flucht sind, brauchen Geld und dieses Geld wird daheim gesammelt. Also oftmals ist es tatsächlich so, dass sich Familien oder ganze Verwandtschaften da verschulden, um den Leuten, den Geflüchteten, ihren Söhnen beispielsweise diese Flucht zu finanzieren oder zu ermöglichen oder sie darin zu unterstützen, und entsprechend groß wäre die Scham, zurückzukehren ohne nichts in den Händen.
Das sagt Klaus Petrus, er ist freier Fotograf und Publizist.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, den 23. März. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Noel Grossenbacher, und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Macht's gut, habt noch Sorge, tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.